Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich wieder alle ganz herzlich begrüßen zu Hause an den Geräten. Ich muss auch fast, dass ich nicht lache, weil wir hatten schon einen Fehlstart, muss ich sagen. Ich habe schon eine Moderation gestartet und alle waren hier am Lachen, weil ich natürlich zu früh gestartet bin. Aber das nur als Seitenbemerkung. Wir sind wieder mit Frisch serviert am Start mit vielen Neuerungen aus dem Steuerrecht. Wir, das ist zum einen, ich fange mal hier vorne oben rechts an, die Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Hallo Arne.
Dann haben wir den Ronald mit dabei. Hallo Ronald.
Hallo Arne.
Und last but not least der Christian. Hallo Christian.
Hallo zusammen.
Guti, ja, wir haben heute drei Themen mit dabei. Unser Kessel Buntes, wie wir das hier als Arbeitstitel titulieren. Und wir fangen an mit der Gesetzgebung, liebe Kerstin. Da ist ja momentan eine ganze Menge im Fluss. Und man hat manchmal die Frage, oder stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch den Überblick behalten kann. Du hilfst uns jetzt bestimmt einmal, genau diesen Überblick zu behalten, uns einmal durchzuführen, was uns an Chancen, an Wachstum vielleicht noch ins Hause stehen oder vielleicht auch nicht. Kerstin, was ist passiert die letzten Tage und Wochen?
Genau, oder die letzten Monate, muss man fast sagen. Das Wachstumschancengesetz hatten wir ja hier schon mal besprochen. Ich glaube, es war im November und da hatten wir auch schon darauf hingewiesen, dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen hat. Drei Monate später, am 21. Februar, hat dann auch der Vermittlungsausschuss zu diesem Gesetz getagt. Es gab natürlich im Vorfeld schon Gerüchte, dass einige Regelungen gar nicht mehr in dem Gesetzgebungsverfahren vorhanden sind. Aber letztendlich musste man ja die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses abwarten. Dann gab es am 21. Februar einen spannenden Abend, denn der Vermittlungsausschuss hat erst ab 18 Uhr zu fünf verschiedenen Gesetzen getagt. Und je nachdem, welche Nachrichtensendung man am Abend geguckt hat, hat sich das Blatt mehrfach gewendet. Um 21:45 in der Nachrichtensendung hieß es noch, die können sich nicht einigen, die Zeichen stehen auf Vertagung. In der Nachrichtensendung dann 21:50 hieß es dann, jetzt ist der Vermittlungsausschuss beendet und es gab eine Einigung. Sagen wir es mal so, es wurde zumindest ein Vermittlungsergebnis erzielt. Eine richtige Einigung in dem Sinne war es tatsächlich nicht, weil die Zustimmung im Vermittlungsausschuss gegen die Stimmen der CDU und CSU ergangen ist, also eine sogenannte unechte Einigung. Das Vermittlungsergebnis kam dann auch noch irgendwann in der Nacht und es war tatsächlich schwer zu lesen, weil sich nicht nur inhaltlich an den Regelungen etwas geändert hat, sondern auch die Position innerhalb des Gesetzes sich an mehreren Stellen geändert hat, was man vorher im Artikel 5 zum Beispiel gefunden hat. Das war da gestrichen und tauchte in anderen Artikeln wieder auf. Also das war ein spannender Ritt durch dieses Vermittlungsergebnis. Und vielleicht mal zu den Inhalten, was ist denn zumindest Stand jetzt noch im Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz enthalten, beziehungsweise was nicht. Und dann fangen wir mal mit den Punkten an, die rausgestrichen wurden aus dem Gesetz. Es ist tatsächlich die Klimaschutzinvestitionsprämie nicht mehr im Wachstumschancengesetz enthalten. Ich vermute mal, das war einer der Namensgeber des Gesetzes. Das Gesetz heißt unverändert Wachstumschancengesetz, aber die Klimainvestitionsschutzprämie gibt es dort nicht mehr. Sehr zum Leidwesen natürlich der Unternehmen. Auf der anderen Seite, sehr zur Freude der Unternehmen, sind die nationalen Meldepflichten für bestimmte Gestaltungen als sogenannte kleine Schwester der DAX-6-Richtlinien auch derzeit nicht mehr im Gesetzgebungsverfahren enthalten. Und auch so ein paar kleine Regelungen wie die Anhebung der Grenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter oder die Obergrenze für den Sammelposten, sowas wurde aus dem Ergebnis oder aus dem Gesetz gestrichen. Es gibt auch keine steuerfreie Einnahmengrenze mehr für Vermietung und Verpachtung, was angedacht war. Das sind so die wesentlichen Punkte, die aus diesem Gesetz rausgestrichen sind. Ob uns die eventuell in einem anderen Gesetzgebungsverfahren im Laufe des Jahres nochmal begegnen, da müssen wir natürlich abwarten. Es ist ja auch schon Jahressteuergesetz 2024 angekündigt. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob da die eine oder andere Regelung wieder auftaucht. Dann ist an verschiedenen Stellen in dem Gesetz wurden Modifikationen vorgenommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Mischpult in der Musik, das an verschiedenen Reglern tatsächlich ein bisschen zurückgedreht wurde von den ursprünglichen Plänen, die es dort mal gab. Zunächst vielleicht zur Verlustnutzung. Das hatten wir ja damals auch schon alles dargestellt, wie die Pläne aussahen. So viel ist nicht mehr übrig geblieben. Es wird zwar eine modifizierte Mindestbesteuerung geben. Das heißt, der Betrag, den man nutzen kann, der 1 Million übersteigt, ist ja zurzeit die 60%-Grenze im Gesetz. Ursprünglich war ja mal Moratorium kurzzeitig vorgesehen. Dann sollte die Grenze auf 80% erhöht werden, zwischendurch auf 75. Jetzt ist es noch 70% und auch nur für Zwecke der Körperschaftssteuer und Einkommensteuer. Also im Gewerbesteuerrecht wurde diese Anpassung der Mindestbesteuerung nicht nachvollzogen. Der 10a Gewerbesteuergesetz wird da eben nicht geändert. Und auch die Regelungen zum Verlustrücktrag sind gar nicht gekommen in der Form, wie sie angekündigt waren. Also weder die zeitliche Ausweitung des Verlustrücktragsraumes noch die betragsmäßige Erhöhung der Grenzen. Das ist also alles nicht gekommen. Dann wurden an verschiedenen anderen Regelungen auch noch Modifikationen vorgenommen. Das ist das, was ich vorhin sagte, diese kleinen Stellschrauben oder die Regel ein bisschen zurückgedreht. Bei der degressiven AFA war ursprünglich mal vorgesehen, dass die für 25% möglich ist oder 2,5-fache der linearen Abschreibung. Das ist jetzt nur noch in Höhe von 20% möglich, beziehungsweise 2-fache des linearen Abschreibungssatzes. Auch bei der Einführung der degressiven Abschreibung für Wohngebäude wurde der Prozentsatz von 6% auf 5% reduziert. Auch bei der Erhöhung der Sonderabschreibung nach 7G sollte der Prozentsatz von 20% auf 50% erhöht werden. Das ist jetzt nur noch 40%. Und auch bei der Forschungszulage, die gibt es ja schon, da sind Änderungen vorgesehen gewesen, dass man die maximale Bemessungsgrundlage auf 12 Millionen Euro anhebt. Das ist jetzt nur noch 10 Millionen Euro. Also an verschiedenen Stellen, das waren jetzt die wesentlichsten Punkte, gibt es eben dort Modifikationen. Einige Regelungen sind tatsächlich aber auch weiterhin unverändert im Gesetz enthalten. Die hatten wir auch schon einmal vorgestellt, die Regelung zur Bestimmung des Fremdvergleichspreises für Finanzierungsbeziehungen in § 1 Absatz 3d und Absatz 3e AStG. Das ist unverändert drin. Auch die Änderung zur Regelung bei der Thesaurierungsbegünstigung finden sich weiterhin unverändert im Gesetz. Auch die Verschärfung der Regelung zur Nachveräußerungssperre im Umwandlungssteuergesetz. Für die Organschaften die Streichung des Verlustberücksichtigungsverbotes im § 14 KStG. Auch punktuelle Änderungen im Optionsmodell nach § 1a KStG. Im Umsatzsteuerrecht auch die Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung. Und nicht zu vergessen die Anhebung der Wertgrenze für Geschenke von 35 auf 50 Euro. Das sind so Regelungen, die unverändert im Vermittlungsergebnis enthalten sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Ganze final abgestimmt wäre. Der Bundestag hat zwar 2 Tage gleich nach dem Vermittlungsergebnis am 23. Februar dann dem ganzen Vermittlungsergebnis zugestimmt. Jetzt steht aber noch die Entscheidung im Bundesrat aus. Und zwar am 22. März. Und da es ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis ist, müssen wir natürlich abwarten, ob diese Einigung kommen wird. Also der Bundesrat kann zustimmen. Dann tritt das mit den Änderungen, die ich gerade dargestellt habe, in Kraft, das Gesetz. Der Bundesrat kann aber auch ablehnen. Und dann hätten theoretisch noch Bundestag und Bundesregierung die Möglichkeit, das Gesetz noch einmal in den Vermittlungsausschuss zu überweisen. Aber ob das so passieren wird, das bleibt abzuwarten. Also das Wachstumschancengesetz, fürchte ich, hat uns an dieser Stelle an dem Mikrofon nicht das letzte Mal beschäftigt.
Das kann natürlich in der Tat sein. Und ich meine, die Frage, die natürlich unmittelbar folgt, müssen wir jetzt eigentlich die zukünftige Wachstumsprognose nach oben korrigieren? Christian, führt das jetzt zu mehr Wachstum oder was sagen wir jetzt unter dieses etwas?
Ich bin ja Jurist und habe das mal berechnet. Ich glaube, das sind lockere 3-4% mehr Wachstum, die das für die Bundesrepublik bringen muss, wenn nicht sogar mehr. Nee, also tatsächlich, das war ja eine rhetorisch-ironische Frage von dir. Und ich habe bei dem Bild des Mischpultes gedacht, gibt es denn eigentlich auch für Schönbergsche Zwölftonmusik und atonale Stücke gibt es da auch Mischpulte, die brauchen doch eigentlich nicht. Was da abgelaufen ist, hat ja tatsächlich nicht mehr wirklich einen guten Eindruck vermittelt von der politischen Stabilität und den Zuständen in unserem Land. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also schon in der originären Vorschlagsfassung war ja gar nicht so wahnsinnig viel Wachstum und Chance drin. Ja, aber da waren gute Elemente vorhanden und es sind immer noch ein paar gute Elemente drin. Aber wenn man sich das geplante Entlastungsvolumen, was ja zum Teil auch kein permanentes, sondern rein temporär ist, anschaut, dann kann es für die paar 100 Millionen Effekt vielleicht im Nachkommabereich irgendwo einen leichten Mini-Wachstumsimpuls geben, aber mehr nicht. Was ich bemerkenswert finde, und es haben ja viele auf die Union draufgehauen, dass die jetzt auch noch Wachstum blockieren würde. Also man muss mal auch eine Lanze brechen. weil dass die nationalen Meldepflichten gekippt worden sind. Das kann man, glaube ich, den Kollegen von den Unionsparteien hier zugute schreiben. Und wer mit DAX 6 zu tun hat, mit den grenzüberschreitenden Meldepflichten, der weiß, dass das eigentlich wahnsinnig viel administrativer Aufwand für 0,0 Ergebnis ist. Für 0,0 Ergebnis. Und das Ganze jetzt auszudehnen auf nationale Gestaltungen, ist etwas, wo man einfach nur applaudieren muss, dass es jetzt erstmal nicht kommt. Also da auch an der Stelle vielleicht ein Dankeschön, auch wenn wir ja normalerweise versuchen, politisch neutral zu bleiben, aber als betroffener Steuerpflichtiger kann ich da nicht anders, als zu sagen, das ist eine gute Geschichte. Ob man dann wirklich den Agrardiesel mit der Frage des Wachstumschancengesetzes verknüpfen muss auf der anderen Seite, das würde ich jetzt auch differenzierter sehen. Also es ist nicht alles positiv, was da gelaufen ist, aber es gibt zum Beispiel, also zumindest einige Themen, die aus Sicht der Steuerpflichtigen und der betroffenen Industrie sich jetzt auch positiv geändert haben.
Man ist ja auch schon mit wenig zufrieden heutzutage, ne? Dass man lernt eigentlich so ein bisschen neue Bescheidenheit und so weit, kann man nur sagen. Aber es gibt auch natürlich wieder neue Anläufe und Versuche. Wir haben ja noch die Kommission zur Reformierung des Unternehmenssteuerrechts, die ja parallel noch sozusagen tagt. Da hat man ja, zumindest Ambitionen äußert man dort an der Stelle. Ich glaube, richtig bekannt ist noch nichts. Ich glaube, man arbeitet da auch noch. Mir ist jetzt nicht im Detail bekannt, was da sozusagen angedacht wird. Was ich, Christian, ob du da irgendwas gehört hast, ob man auch gar nichts zu sagen kann oder möchte, ist ja noch ein laufender Prozess.
Offiziell, offiziell noch gar nichts gehört. Das sind ja zwei Kommissionen. Du hast die zur Reform der Unternehmensbesteuerung angesprochen. Es gibt ja noch die zur Besteuerung der Privatpersonen, der Individuen. Ich habe wenig gehört und das, was ich gehört habe, das sind Sachen, die auch schon seit vielen Jahren, es gibt keine Überraschungen, ja, an der Stelle. Die Kritikpunkte, zu viel Komplexität, inkonsistente Regelungen, Verwaltungsvereinfachung, keine Konsistenz auch im internationalen Vergleich bei vielen Regelungen. Das sind ja, ich glaube nicht, dass da ein heiliger Gral, den noch keiner entdeckt hat, gefunden wird. Ich glaube aber, und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man anschaut, wie hochrangig die Kommissionen da besetzt sind, dass da ein super Fokus auf die wirklich relevanten Punkte gelegt wird. Ob das dann tatsächlich noch einen Weg findet in ein Gesetz, da bin ich eher pessimistisch. Es ist ja auch eine Expertenkommission, das heißt, ein Finanzminister Lindner kann da drauf schauen, was zur Kenntnis nehmen. Aber wenn es ihm gefällt, kann er es für sich übernehmen. Ob es dann in ein Gesetz irgendwie Eingang findet, ist eine andere Frage. Und ob man dann vielleicht, wenn das Gesetz als Entwurf vorliegt, aber nie durch den Bundestag und den Bundesrat durchmarschiert und man schon in den Wahlkampf hineinschlittert, ob man dann vielleicht tolle, gute Expertenvorschläge, ich würde nicht sagen verbrennt, ja, aber die dann ein bisschen gebrandmarkt sind. Also da kann man auch, da kann man auch Pessimismus entwickeln, auch bei der Frage,
wie momentan
so Stimmung für Pessimismus angesagt ist.
Das kann ja sein, in der Tat. Wahrscheinlich werden da doch viele Vorschläge zu finden sein, die man wahrscheinlich kennt. So gesehen keine Überraschung vielleicht, aber vielleicht die große Überraschung ja dann auch, um ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten, dass es dann einfach vor der Wahl umgesetzt wird und sich alles hier zum Besseren wendet. Man weiß es ja nicht.
Das wäre eine krasse Überraschung.
Arne. Das wäre echt eine krasse Überraschung.
Wir können ja wetten. Wir haben ja Zeugen beim Podcast. Also Ich sage nein. Ich glaube nicht, dass es vor der Wahl umgesetzt wird, wenn da wesentliche Vorschläge kommen. Wenn du dagegen wettest, dann würde ich das Bier an dem Abend ausgeben.
Ich weiß nicht, ob die Quote 1:1 hier irgendwie angemessen ist. Also wenn du nochmal über die Quote nachdenkst. Bitte?
Ich zahle 2 Bier für dich, du musst für mich nur 1 zahlen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Wette annehmen würde. Aber wir können noch ein bisschen im Laufe der Sendung drüber nachdenken. Also von daher, so viel dazu. Erstmal vielen Dank, Kerstin. Dann gehen wir zum nächsten Bereich rüber. Und da habe ich schon bereits Ronald angekündigt. Wir haben heute ein schönes Thema dabei. Eine Entscheidung, ganz spannend, des FG Rheinland-Pfalz vom 16.08.23, 1K 1472 aus 13 ist das Aktenzeichen. Da ging es um die Frage, inwieweit möglicherweise Vorschriften gegen die Grundfreiheiten verstoßen. Jetzt will ich gar nicht mehr viel sagen, weil Ronald sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Ich bin schon ganz gespannt, Ronald, was du uns jetzt hier präsentieren wirst.
Ja, vielen Dank, Arno. Vielleicht noch das Revisionsaktenzeichen für die Feinschmecker hinterher, 1R 6823. Das Verfahren findet man auch unter den Beck-Rechtssachen natürlich, wo auch sonst. Also es geht hier um die sogenannte Hornbach-Anschlussentscheidung. Wir kennen ja alle die Hornbach-Baumarkt-AG-Entscheidung, also die Baumärkte kennen wir sowieso, aber jedenfalls kennen wir die Entscheidung, da ging es ja beim EuGH um die Frage, hier wurde von der Hornbach-Baumarkt-AG gegenüber ausländischen Tochtergesellschaften, wie sich jetzt in der Anschlussentscheidung noch zusätzlich herausgestellt hat, lagen Teile davon gar nicht beim EuGH, gegenüber ausländischen Tochtergesellschaften in Tschechien, Schweiz, Österreich und Niederlande sogenannte Garantieerklärungen oder Patronatserklärungen ausgesprochen, damit die sozusagen die Erweiterung oder den Bau von Baumärkten im Ausland von ihren lokalen finanzierenden Banken bezahlt bekommen oder finanziert bekommen. Und diese grenzüberschreitenden Haftungs- oder Patronatserklärungen, die waren unentgeltlich. Kam die Finanzverwaltung dann auf die Idee zu sagen, naja, dann müssen wir doch jetzt hier den 1 ASDG anwenden. Es handelt sich hier um eine Nutzungseinlage, also mit verdeckter Einlage kommen wir nicht ran. Also muss man den 1 ASDG jetzt aktivieren, mit der Folge, dass man da eine, wie auch immer, berechnete Haftungsvergütung, 0,35% wurde hier im FG-Urteil nochmal gesagt, zugrunde gelegt hat für eine Korrektur. Das heißt, hier hat sozusagen, hat man sich vorgestellt, was hätte denn ein fremder Dritter für diese Patronatserklärung genommen? Und das hat man dann eben irgendwie im Schätzungswege angesetzt. Darüber gab es auch gar keinen Streit beim Finanzgericht. Und die Frage war jetzt, nachdem ja der EuGH, ich sag mal, entschieden hat, dass es durchaus Konstellationen geben kann, indem man aus europarechtlichen Gründen von einer Korrektur nach 1 ASDG absehen muss, dann hatte das FG jetzt im Anschluss sozusagen zu entscheiden, ob das denn hier in der konkreten Situation nun der Fall ist. Und hat im Grunde genommen damit angefangen, gewisse Territorien rauszuschälen. Arno, da kommen wir, glaube ich, nochmal gleich drauf zurück. Warum? Hat nämlich jetzt die Auffassung vertreten im Verhältnis zu Tschechien und der Schweiz. Das sind ja Drittstaaten. Also Tschechien war im Streitjahr 2003 Drittstaat. Dass da die Grundfreiheiten gar nicht anwendbar sind. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran, da kommen wir gleich mal drauf zurück. Aber um das mal abzuschichten, also in dem Verhältnis hat man gesagt, hier kommen die Grundfreiheiten nicht zur Anwendung, weil die Niederlassungsfreiheit der Kapitalverkehrsfreiheit vorgeht, mit der Folge, dass im Drittstaatenfall gar kein Schutz besteht. Für die anderen Fälle, für die EU-Fälle, also Österreich und Niederlande, hat man gesagt, naja gut, hier gibt es sozusagen wirtschaftliche Gründe für das Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz. Und dementsprechend ist es aus Verhältnismäßigkeitserwägungen zulässig, dass man sozusagen eine Art, ich sag mal, Gegenbeweis in gemeinschaftsrechts- oder unionsrechtskonformer Weise in den 1 ASDG hineinliest. Da gab es ja immer einen riesen Streit drum, wie diese Urteile, also angefangen von SGI über Impresa Pizzarotti jetzt hin, dann zwischendurch, davor kam das ja, glaube ich, das Hornbach-Urteil, Impresa Pizzarotti war das letzte, wie diese drei EuGH-Urteile eigentlich zu verstehen sind. Ob man tatsächlich sagen kann, ich habe eine Vorschrift, die den Fremdvergleich sicherstellen soll über die Grenze, ob man da jetzt so eine Art Gegenbeweis, den man ja eigentlich eher so aus Missbrauchsvermeidungsvorschriften kennt, ob man auch diesen Gegenbeweis für das Vorliegen wirtschaftlicher Gründe auch in den 1 ASDG reinlesen muss. Und Arne, ich glaube, können wir ja mal darüber diskutieren, das FG Rheinland-Pfalz sagt, glaube ich, zu Recht, ja, das muss man.
So ist das wohl, ne? Und ich glaube, aus meiner Sicht war das auch eigentlich so richtig und nachvollziehbar an der Stelle, also eigentlich eine richtige Fortentwicklung. Frage ist natürlich wieder um Einzelne, was bedeutet das dann an der Stelle? Da kann man sich natürlich wieder wunderbar drüber streiten. Auch die Frage natürlich, wie sieht das im Verhältnis der verschiedenen Grundfreiheiten miteinander aus, Ronald? Ne? Das eine ist unser Lieblingsthemen, Kapitalverkehrsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, gibt es da eigentlich einen Unterschied? Würdest du sagen, da gibt es jetzt eine Neuerung in der Entscheidung hinsichtlich dieser Frage? Glaube ich nicht wirklich, ne?
Ja, jein. Also ich sag's mal ganz brutal, ich bin mit der Abgrenzung der Grundfreiheiten des FG Rheinland-Pfalz nicht einverstanden. Und zwar aus folgendem Grund. Vielleicht können wir das nochmal ausführen, bevor wir vielleicht über diese einfachrechtliche Frage des Gegenbeweises nochmal sprechen. Also die Rechtsprechung des EuGH sagt ja Folgendes. Jetzt kommt es ein bisschen für die Feinschmecker anschnallen. Die Rechtsprechung des EuGH sagt ja, im Drittstaaten-Sachverhalt, für die Frage, ob ich jetzt Niederlassungsfreiheit ausübe oder Kapitalverkehr, gucke ich auf den Gegenstand der Norm. Und dann sagt der EuGH, wenn der Gegenstand der Norm einen Tatbestandskatalog beinhaltet, der sowohl Fälle regelt, wo ich einen sicheren Einfluss ausüben muss, als auch Fälle regelt, wo ich keinen sicheren Einfluss ausüben muss, dann ist die gesamte Vorschrift am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit zu testen. Und das FG Rheinland-Pfalz sagt jetzt, ich muss ja für die Frage, wo ich mich einfach gesetzlich im 1 Absatz 2 ASDG befinde, muss ich jetzt ja diesen Sachverhalt prüfen. Das stimmt. Das ist richtig. Ich muss ja irgendwie wissen, ob ich im 1 Absatz 2 nun in der Nummer 1, 2, 3 oder mittlerweile 4 mich befinde. Aber daraus schließt jetzt das FG Rheinland-Pfalz, weil ich ja einfach rechtlich irgendwie subsumieren muss, dass ich dann auch sozusagen in der Nummer 1 europarechtlich gefangen bin und dann in dem Beherrschungstatbestand sozusagen hängen bleibe. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, die richtige Lösung wäre, das hat ja auch für die Hinzurechnungsbesteuerung eine Bedeutung, nach ATAT-Umsetzungsgesetz, die richtige Lesart ist zu sagen, ich gucke mal den Tatbestandskatalog an, wenn es da sozusagen Fälle gibt, wo ich einen sicheren Einfluss ausüben kann und Fälle gibt, wo ich keinen ausüben kann, dann bin ich halt in der Kapitalverkehrsfreiheit. Deswegen hätte man hier eigentlich auch für die Schweiz und für Tschechien einen Schutz haben müssen.
Also das ist wirklich ganz spannend, ne? Hier die Frage, wie will man diese Prüfung eigentlich durchlaufen? Ne? Also hier ist das jetzt in der gleichen Vorschrift verankert gewesen. Das Argument ist ja so ein bisschen, glaube ich, dass man sagt, naja, das kann ja nicht jetzt maßgeblich sein, dass es zufälligerweise in der gleichen Vorschrift da verortet ist. Solche Gesetzestechnik macht ja keinen Unterschied. Ich meine, ich überspitze das mal. Der Umstand, dass alles im KStG sozusagen enthalten ist, bedeutet ja auch nicht, dass ich da jetzt was herleiten kann. Also wenn man die Vorschrift auf verschiedene Paragraphen aufgeteilt hätte, wäre das Ergebnis dann eigentlich was anderes gewesen. Also ja, ich weiß auch nicht, das ist aus meiner Sicht eine schwierig zu beantwortende Frage, wie man damit umgeht. Was kann da eigentlich richtige Antwort sein? Ich meine, eigentlich muss es ja aus der Gesamtschau gesehen betrachtet werden. Wie ist der Gesamtzusammenhang hier? Und das ist natürlich hier eine ganz spannende Frage, wenn man sagt, ich habe jetzt hier im Bereich des Nahestehens eigentlich so ein Verbundskriterium, nenne ich es mal, was schon natürlich so eine Beherrschung irgendwie inzidiert und dann wird das erweitert durch eine weitere Nummer. Ist das dann zusammenzusehen oder sind es dann eigentlich zwei Sachverhaltsgestaltungen? Ich weiß nicht, das ist ja nicht mein Hinweis, es muss Gesamtschau gesehen werden, ist natürlich so neunmal klug, aber es ist richtig.
Nee, Gesamtschau hört sich, das, was du meinst mit neunmal klug, Gesamtschau hört sich immer so nach einem super coolen Argument an, weil Gesamtschau ist auch irgendwie immer gut.
Ja.
Ich persönlich gehe aber, kommt zum gleichen Ergebnis, ich würde immer hingehen und würde sagen, ist die Regelung aus sich heraus anwendbar oder muss ich andere Bestandteile desselben Absatzes, desselben Paragraphen, desselben Gesetzes dazu nehmen und kann sonst die Regelung als solche nicht auf den Sachverhalt anwenden. Das wäre dann meine Gesamtschau. Das wäre so ein Prinzip, zugeschnittener Beurteilungskontext. Weil ansonsten würde ich isoliert bestimmte Teilelemente eines größeren Regelungstatbestandes beurteilen. Das geht aus meiner Sicht nicht. Persönlich, ich meine, ich war Rechtsreferendar beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Deswegen hat das natürlich für mich, aber erstmal, wenn die das entscheiden, das Präjudiz, das muss stimmen. Aber da würde ich dann doch so ein bisschen hier dem Ronald beipflichten wollen.
Also nur um so sicher zu gehen, also zum Schluss hast du es ja deutlich gesagt, du glaubst hier dann doch nicht richtig entschieden, obwohl ich dich ja auch vorher verstanden habe, du würdest dir den jeweiligen Sachverhalt anschauen, wie er dort zu lösen wäre. Jetzt könnte man ja dann die Frage auch aufwerfen, ob du da nur die Nummern, die jetzt ja einschlägig sind, betrachtest.
Nein. Also den Sachverhalt muss man sich immer anschauen. Ich würde den Tatbestandszuschnitt so machen, also den zu prüfenden Tatbestand daraus ableiten, kann ich den Sachverhalt ansonsten subsumieren oder nicht. Und wenn ich einen Buchstaben habe, der aber andere Sätze oder andere Absätze voraussetzt, damit ich überhaupt die Regelung vom Zuschnitt her anwenden kann, dann würde ich den gesamten Regelungskontext der Prüfung unterwerfen.
Also das hat natürlich eine Riesenauswirkung, weil ganz häufig auf den 1 ASDG verwiesen wird und deswegen natürlich diese Frage jetzt nicht nur für diesen einen Fall eine Bedeutung hat, sondern Ronald hat gesagt, auch für die natürlich die Frage der Hinzurechnungsbesteuerung und so weiter und so fort. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie das da hier so weitergehen wird. Ronald, du willst noch was sagen?
Genau, vielleicht der Vollständigkeit halber muss man natürlich für den Feinschmecker beim 1 ASDG auch immer noch die Frage der Standstill-Klausel im Blick behalten. Ja, die Vorschrift ist ja nun hornalt. Sie hat zwar eine ziemliche Metamorphose bis zur Umsetzung des AOA durchlebt, aber die Standstill-Klausel sagt ja, so Altvorschriften, die ich vor 93 hatte oder vor dem 31.12.93, wenn die danach immer noch denselben Grundgedanken haben und auf demselben System sozusagen beruhen, dann sind die quasi bestandsgeschützt. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt in jedem Fall so oder muss man da auch wieder abschichten, in welcher Fassung ich mich befinde, wie hat sich das Merkmal der Geschäftsbeziehung entwickelt über die Jahre? Wir reden ja hier über eine Fassung aus dem Jahr 2003. Also will sagen, man muss der Fairness halber sagen, zur vollständigen Prüfung gehört natürlich nicht nur das neunmal kluge sozusagen auseinandernehmen, wie prüft man jetzt die Kapitalverkehrsfreiheit richtig, sondern man muss eben auch sagen, die Kapitalverkehrsfreiheit kann auch sozusagen von der Standstill-Klausel gesperrt sein.
Genau, wobei, nur um das klarzustellen, nicht, dass es Missverständnisse auch gibt, da meinst du natürlich für die zugrunde liegende diskriminierende Vorschrift. Ne? Also wenn ich jetzt die Entschuldigungsbesteuerung habe, würdest du die natürlich in ihrer Form daran prüfen und nicht die Frage des Eins, ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt.
Ich glaube, das meintest du. Genau, also ich meinte jetzt eigentlich, also für die Zurechnungsbesteuerung, die ist ja, also da hat ja der BFH auch in EuGH schon entschieden, dass das nicht Standstill ist. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch spätestens seit ADAT-Umsetzungsgesetz oder also es ist, glaube ich, bei der HZB völlig klar, dass da kein Standstill-Schutz besteht. Aber beim 1a-STG, das sagt ja das, gibt es auch eine schöne Anmerkung vom Ex-Kollegen Klahe in der ISR, ist jetzt der falsche Verlag, aber die ist trotzdem lesenswert, der da durchaus nochmal die Frage aufmacht, wie ist das eigentlich mit Standstill? Deswegen das der Vollständigkeit halber.
Also das werden wir später auf jeden Fall rausschneiden, natürlich den Hinweis hier beim Beck-Verlag, ein kleiner Scherz, auch das ist hier mal vielleicht zu erwähnen. Gut, jetzt sind wir schon auf 4 Minuten rausgelaufen, jetzt haben wir eigentlich die Zeit schon fast rum, aber wir haben ein paar kleine noch zum Auslaufen. Eigentlich wollte ich heute ein Urteil des FG Nürnbergs vorstellen, wo es um die Frage geht, ist eine Spaltungssperre bei Servern gegeben. Ich habe das heute Morgen durchgelesen. Vielleicht war ich auch zu müde, weil ich so früh aufstehen musste, aber ich muss gestehen, die technischen Fragen, die habe ich nicht alle voll durchdrungen. Der Vorschlag wäre, dass wir es hier nochmal mit dem Techniker als Sonderausgabe aufnehmen. Und dann hat Christian Kieser sich netterweise bereit erklärt, heute einzuspringen und hat jetzt hier noch etwas für die Feinschmecker mitgebracht aus den Bereichen, die wir eigentlich nicht so abdecken und wo wir mit Christian zum Glück aber einen echten Experten dabei haben. Christian, du wolltest jetzt ein bisschen was...
Da hat er sich jetzt zurückgehalten, das war total nett. Ich hätte das anders eingeleitet, aber weil es sonst immer so gestaged ist, habe ich ein paar echte Überraschungen dabei. Für die Pillar 2 Feinschmecker wollte ich eine kurze Werberunde fliegen für eine Sonderausgabe Volume 113 bei Text Notes International. Using Investment Treaties to Prevent Pillar 2's Revocation of Promised Tax Incentives. Dazu hatten wir auch mal eine Ausgabe gemacht hier. Deswegen dachte ich, das ist ganz interessant. Und da gibt es jetzt tatsächlich ein gute 130 Seiten starkes Heft. Ja. Also diejenigen, die sich dafür interessieren, kann man sehr empfehlen. Text Notes International. Und das ist, weil englischsprachig und US-Verlag, glaube ich, jetzt auch. Aus Becksicht absolut okay.
Christian, der Autor, der ist, glaube ich, der war bei unserem Podcast auch mal, ne?
Das sind mehrere Autoren. Das sind Sonderhefte mit Beiträgen von, das kann ich jetzt gar nicht zählen. Also okay. Sehr, sehr, sehr vielen. Okay. Wir hatten aber schon diverse bei uns im Podcast, der Autor. Okay, sorry. Aber ansonsten natürlich, was ich angekündigt hatte, das war ein bisschen was zur Lohnsteuerrechtsprechung. Da gibt es zwei für Lohnsteuerinteressierte. Schöne Urteile aus dem Dezember, aus dem November. Einmal vom BFH jeweils 14. Dezember 2023, römisch 6 R1 aus 21. Da geht es nämlich um die Frage, ob der Gewinn aus einer marktüblichen Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung Arbeitslohn ist oder eben kein Arbeitslohn und damit private Veräußerungseinkünfte darstellt. Und was war in dem Fall der Ausgangssachverhalt? Da hatte sich der Kläger, der Arbeitnehmer war, an einer Manager KG beteiligt. Diese Beteiligung hat er auch verbilligt eingeräumt bekommen für 25.000 Euro. Diese Verbilligung ist natürlich auch vollkommen zu Recht als Arbeitslohn festgesetzt worden, besteuert worden. Ein paar Jahre später wurden die KG-Anteile dann in Aktien umgewandelt. Es hat ein Börsengang stattgefunden und er konnte dann die Aktien verkaufen für 3 Millionen. Das sind natürlich Veräußerungsergebnisse und Steigerungsraten, von denen träumen wir nur. Das Finanzamt sah allein schon diese Größenordnung als Indiz dafür an, das muss ja eigentlich Arbeitslohn sein. Er war aber, und das ist wichtig, in der Zeit seiner Beteiligung nicht eingeschränkt. Das heißt, er war beteiligt, wie eben an der KG ein anderer Kommanditist auch. Auf der Basis ist dann auch der BFH zum Ergebnis gekommen, hat gesagt, naja, das ist dann halt eine Beteiligung, die ist initiiert durch sein Arbeitsverhältnis, aber mit der Einräumung der Beteiligung endet dieser Veranlassungszusammenhang und es wird dann ein neuer begonnen. Und insofern ist die Veräußerung dann auch kein Arbeitslohn. Und das zweite Urteil, ein Monat zuvor, im November, 23. November 23, Römisch 6, R15 aus 21, da ging es mal um die VIP-Logen. Seit der WM in Deutschland vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja nicht so fußballbegeistert, das war irgendwann in den Nullerjahren, jetzt wäre ich wieder gesteinigt, dass ich es nicht genau weiß, da gab es ja den VIP-Logen-Erlass, der eine Pauschalierung der Einkommensteuer zugelassen hat. Und der BFH hat jetzt auch mal tatsächlich zu einem Fall entschieden. Und zwar geht es um die wirklich brisante Frage, was ist mit leeren Plätzen an der VIP-Loge? Dass da Plätze leer bleiben, ist für jemanden, der nicht so fußballbegeistert ist wie mich, überhaupt keine Überraschung, für andere vielleicht schon. Aber der BFH hat gesagt, die Kosten dieser Leerplätze muss man also jetzt nicht umlegen auf die vergebenen Plätze, sondern die sind einfach rauszurechnen. Also für diejenigen, die Lohnsteuer schätzen und betreiben, vielleicht auch eine ganz interessante Entscheidung aus dem letzten Jahr.
Also vielen Dank, Christian. In der Tat, zum Schluss haben wir noch mal hier ein paar Highlights mit dabei. Vor allem ist mir noch gerade aufgefallen, die VIP-Logen sind ja auch hochaktuell, weil wir sind ja dieses Jahr wieder, Christian, das wird dir ja besonders gefallen, wieder bei der Fußball-EM mit dabei. Und da kommen sich die Fragen ja auch hoch. Da ist natürlich die Frage, vielleicht leere VIP-Logen bei der EM, vielleicht nicht so relevant, weil die ja dann vielleicht doch ausgebucht sind. Also ich habe mich zumindest beworben und habe leider keine Tickets bis dato gewonnen. Aber es gibt noch eine Runde, vielleicht haben wir da ja noch Glück. Aber von daher, also das Thema passte hervorragend ausgewählt. Chapeau.
Ja, das muss jetzt ein Zufallstreffer gewesen sein. Eigentlich wollte ich darüber berichten, dass die G20-Finanzminister Gabriel Zucman beauftragt haben mit einer Studie zur Einführung einer globalen Mindeststeuer bei Vermögen. Also für High Net Worth Individuals. Das ist auch relativ neu und zwar vom 29. Februar. Man muss auf Schaltjahre warten, damit sowas passiert. Und da wir alle gespannt und gebannt darauf warten, was die OECD so als nächstes in Angriff nimmt, vielleicht geht es dann doch wirklich Richtung Besteuerung der Privatpersonen. Schauen wir mal.
Sneak Preview. Ich frage mich nur gerade mit der Fußball-EM, ob es auch einen Zusammenhang gibt, dass du es jetzt erwähnst. Da sind ja auch High-Net-Individuals, die den Ball dann immer dann sozusagen vor sich herschieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch da ein Zusammenhang ist. Aber ich glaube, das jetzt haben wir schon eigentlich genügend hier von uns gegeben. Vielen Dank für die schöne Zusammenstellung. Wir sind mit unseren Themen durch und wir freuen uns dann schon für die nächste Aufgabe auf die nächste Ausgabe. Ich gebe zu, ich werde jetzt das nicht ankündigen, was es sein wird. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, schon fälschlicherweise einen Gast angekündigt. Ich glaube, jetzt kommt aber wirklich, Christian, ne? Jetzt haben wir, glaube ich,
jetzt müsste es passen, aber ich sage es auch nicht mehr. Also die nächste wird englischsprachig, hoffentlich, oder wir irren uns schon wieder und das wird ein totales Highlight.
Genau, also von daher nochmal hier die Ankündigung. Vielen Dank nochmal für die Darstellung, für die Vorbereitung und bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.